Per Naturam. Die Natur weiß den Weg. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Mein Name ist Martina Kamp, ich bin Tierheilpraktikerin und sitze hier gemeinsam mit
Manfred Hessel und ich bin Diplomökologe, Phytotherapeut und gemeinsam machen wir den nächsten Podcast.
Wir haben uns das etwas komplexe Thema Leaky Gut, wenn der Darm undicht wird, ausgesucht. Und ich habe mit jemandem gesprochen und der hat mir erzählt, er war letztens bei einer Darmspiegelung und hat dann gefragt, ob man jetzt dort auch den Leaky Gut sehen könnte. Und dann hat sein Arzt sofort vehement abgewiegelt und hat gesagt, Leaky Gut gäbe es ja gar nicht, das wäre eine Erfindung der Heilpraktiker.
Oh, da lache ich gerade mal drüber und zitiere Professor Dr. Martin Storr. Er ist Mediziner für Gastroenterologie aus Starnberg und er sagt, das lese ich mal vor, es ist ein längeres Zitat, ob das Leaky Gut-Syndrom, also das Syndrom des löchrigen Darms, eine eigenständige Erkrankung ist oder ein Symptom bezeichnet, das bei verschiedensten Erkrankungen auftreten kann, ist medizinisch noch nicht klar definiert und wird oftmals heftig diskutiert. Und das ist genau das, was dieser Herr da selbst erlebt hat.
Ja, aber egal, welchen Kind das... Na. Ja, aber egal, welchen Namen das Kind jetzt hat, es ist ja nun mal da. Also es gibt ja diese undichte Darmbarriere mit sämtlichen Symptomen und Folgen. Und das lässt sich ja nicht von der Hand weisen und ist ja auch seit Jahrzehnten schon in der Untersuchung. Also es wird ja nicht bestritten, dass es das gibt. Und wie man es dann nennt, wir nennen es jetzt einfach weiter Leaky Gut. Das macht es einfacher, als immer von einer durchlässigen Darmbarriere zu sprechen. Und gucken uns mal ein bisschen zu diesem Thema die Anatomie an. Woraus besteht die Darmbarriere denn eigentlich? Und da haben wir mehrere Schichten. Und meistens wird nur von drei gesprochen, aber streng genommen sind es vier. Wir haben die immunologische Barriere. Das ist die Bindegewebsschicht, natürlich mit dem Bindegewebe, aber auch den Blutgefäßen und den Abwehrzellen. Wir haben die mechanische Barriere. Das sind die Darmschleimhautzellen. Und die liegen normalerweise ganz dicht nebeneinander. Der Darm ist ja, du hast da öfter mal, wenn wir ein Webinar zusammen machen, hast ja so ein Rohr mit, ne, so ein Abflussrohr.
Dann zeige ich so ein Abflussrohr und weil sich viele den Darm einfach wie ein Rohr, das durch den Körper geht, vorstellen. Und dann zeige ich so einen Mikrofaser-Wischmopp mit so vielen Fussel und Schlaufen und Schlingen. Das sind die Darmzotten. Dadurch hat der Darm eine Riesenoberfläche. Und auf dieser Darmschleimhaut findet eben der Stoffwechsel statt. Hier passiert das, dass die Nährstoffe, die teilweise von der Darmflora, also von den Darmbakterien zerlegten Stoffe oder auch von den Verdauungssäften zerlegten Stoffen, dass die hier den Darm passieren und jetzt erst in den Körper hineinkommen. Und das ist die Aufgabe der Tight Junction, zu sagen, darf durch, darf nicht durch.
Genau, die Tight Junction sind ja, die haben wir noch gar nicht richtig vorgestellt. Das sind ja kleine Proteine, das sind Brücken, die diese Darmschleimhautzellen eben ganz dicht zusammenhalten, dass da nichts zwischendurch flutschen kann. Ne? Es gibt Stoffe, die gehen auch durch die Zellen, aber dass eben größere Stoffe nicht einfach sich dazwischen durchquetschen. Dafür sind diese, wie sie ja wörtlich übersetzt heißen, engen Verbindungen gedacht. Und beim Leaky Gut sind es eben meistens die Tight Junctions, die in dieser Funktion beeinträchtigt sind. Wir haben aber noch die Schleimschicht natürlich, die Mucosa. Das ist die physikalische Barriere und die mikrobielle Barriere, also das Mikrobiom oder wie man eben auch sagt, die Darmflora. Also das sind unsere vier Barrieren. Und das Rohr, ich muss noch einmal kurz Ihre Vorstellungskraft bemühen. Das Rohr ist ja dafür da, um zu zeigen, also eigentlich ist der Darm ja außen.
Der Darm ist außen, ganz genau. Und das ist ja auch, wenn wir einen Kirschkern verschlucken, der kommt ja hinten unversehrt wieder raus, weil er eben nicht aufgenommen werden kann. Und das Problem eben des undichten Darms ist, dass Stoffe in den Körper kommen, die da nicht hineingehören.
Und damit das nicht passiert, gibt es eben Signalstoffe, die diese Tight Junctions öffnen und schließen. Und eins dieser Signalstoffe ist das Protein Zonulin. Das kann man auch im Kot und im Blut nachweisen. Und wenn da jetzt ganz besonders viel Zonulin drin ist, dann kann man daraus natürlich zurückschließen, das ist öfter geöffnet als sinnvoll. Also der Darm scheint undicht zu sein. Wenn das aber nicht erhöht ist, heißt das noch lange nicht, dass ein Leaky Gut nicht vorliegt. Und da muss man so ein bisschen gucken, was haben wir denn überhaupt für eine Symptomatik? Was ist denn auffällig beim Hund, wenn der Darm undicht wird?
Ein typisches Symptom sind Durchfälle. Die können natürlich auch aus ganz anderen Gründen auftreten. Aber wenn immer wieder Durchfälle vorhanden sind, schauen wir dann schon mal etwas genauer hin. Aber auch Blähungen, Verstopfungen, sämtliche Unregelmäßigkeiten im Darm können darauf hinweisen. Auch Sodbrennen, Krämpfe, Schmerzen im Darm sind Symptome, die auf ein Leaky Gut-Syndrom hinweisen können.
Wir haben ja auch Entzündungen beim Leaky Gut. Also das heißt, das ist ja jetzt nicht nur das, was undicht wird, sondern durch diese Stoffe, die da nicht hingehören, die sich da auf einmal zwischenquetschen, wird ja eine Immunantwort ausgelöst. Und das bedeutet, eine Entzündung ist mit Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe verbunden. Das heißt, auch die Darmwand schwillt an. Und natürlich können dann, wenn da Stoffe durchgehen, die da nicht hingehören, wie Proteine, kann ja auch eine Antikörperbildung stattfinden und das kann eine Allergie auslösen. Das kann so weit gehen, dass wir sogar Antikörper haben, die das körpereigene Gewebe angreifen.
Also Autoimmunerkrankungen.
Genau, also diese ganze große Palette der Autoimmunerkrankungen kann mit ausgelöst werden. Und diese Entzündungen können natürlich nachher auch zu einer chronischen Geschichte werden. Und dann spricht man ja von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, der IBD. Mhm. Und die kann die Folge eines Leaky Gut sein. Es kann natürlich auch zu einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung kommen und daraufhin wird der Darm undicht. Ja. Also das ist ein Riesenkomplex, der sich gar nicht so genau trennen lässt. Und dann haben wir natürlich nicht nur die Darmflora komplett durcheinander, sondern wir haben, wenn es dann blöd läuft, auch noch Pilze, Hefepilze, Candida, die sich vermehren. Wir haben dann Toxine, die entstehen.
Mykotoxine, die von den Pilzen selbst produziert werden. Wir haben aber auch Endotoxine, Gifte, die beim Zerfall von Bakterien entstehen können. Also nicht die Bakterien selbst sind toxisch, aber wenn sie zerfallen, aus ihren Zellwänden verteilen sich diese Stoffe im Darm, aber auch im ganzen Körper und führen dann zu Entzündungsproblemen, zu Leberproblemen und in der Folge auch zu Hautproblemen mit Juckreiz, mit stumpfem Fell oder Ekzemen.
Wenn das alles so durcheinander ist, also 80% der Zellen des Immunsystems, das passiert ja im Darm, da kann man sich natürlich vorstellen, dann hat man ja insgesamt ein geschwächtes Immunsystem und auch eine Kreislaufschwäche. Also das kann letztendlich diese Gifte und diese chronischen Entzündungen, das kann auch das Herz angreifen. Also das ist, Leaky Gut ist nicht nur in seiner Folge ein Darmproblem, sondern betrifft den ganzen Körper.
Es betrifft den ganzen Körper und weil die Energieaufnahme und Umsetzung gestört wird, ist auch eine Antriebslosigkeit, eine Müdigkeit, auch eine durch diese Schlappheit verbundene oder Ängstlichkeit, die dann bei den Tieren auftritt.
Ja, beim Menschen weiß man sogar, dass dieser undichte Darm, diese Leaky Gut-Symptomatik letztendlich auch zu Depressionen führen kann. Oder man hat gesehen, dass bei depressiven Menschen meistens eben auch ein undichter Darm vorliegt. Ja. Mhm. Und das wird sich bei unseren Tieren ja nicht anders darstellen, nur dass das da vielleicht noch nicht in dieser Form so untersucht wurde. Mhm.
Was hier im Hintergrund die ganze Zeit so raschelt, sind übrigens meine Tiere. Meine beiden Bürohunde Mara und Flynn sind wie immer mit dabei.
So, jetzt wissen wir ja so ein bisschen, ne, was da alles draus werden kann. Woher kommt's denn? Was sind denn die Ursachen eines Leaky Guts?
Ja, wenn ich das wüsste. Eine wichtige Ursache, die Ursache gibt es nicht, aber eine Ursache ist Stress. Stress führt immer zur Bildung von Cortisol. Und das Cortison, das eben die Nebenniere ausschüttet, kann zu mikrobiellen Fehlbesiedlungen im Darm führen, aber auch zu Störungen der Darmnerven. Eine weitere Ursache sind Umweltgifte, denen wir alle ausgesetzt sind. Das ist die Luftverschmutzung, Abgase, Pestizide. Und die Hunde laufen einfach auf einem anderen Niveau als wir. Die ganze Atmung, wenn sie an der Straße entlang laufen, der Hund kriegt einfach mehr Gifte ab als wir Menschen. Zusätzlich leckt sich der Hund auch noch die Pfoten ab. Das würden wir also mit unseren Schuhen nie tun. Die Hunde nehmen wesentlich mehr Stoffe auf, auch im Verhältnis zu ihrem Körper.
Ja, also ich meine, wir sind jetzt hier im Hunsrück natürlich in einer der waldreichsten Gegenden Deutschlands. Da haben wir schon Vorteile, dass tatsächlich hier die Luftverschmutzung nicht so extrem ist. Aber wenn man Hunde in der Stadt hat, dann haben wir direkt beide Faktoren. Dann haben wir Stress und wir haben Luftverschmutzung. Ja. Ne? Also da kann man tatsächlich sagen, dass Stadthunde vorbelasteter sind und natürlich schneller dazu neigen. Es gibt ja auch noch eine genetische Veranlagung, aber die ist jetzt bei Menschen, vermutet man die. Aber so richtig geklärt ist die noch nicht. Und ob es die bei Hunden auch gibt, wissen wir gar nicht. Mhm. Aber Stress und Luftverschmutzung sind sicherlich Auslöser, aber natürlich auch Medikamente.
Medikamente, gerade Gaben von Antibiotika, führen immer zu einer Störung der erwünschten Darmflora, die sich nur sehr langsam wieder regenerieren kann. Aber auch Magensäurehämmer oder auch Gaben von Cortison, was immer wieder häufiger vorkommt, weil eben auch Probleme mit der Haut oder sonstige Probleme versucht werden, mit Cortison in den Griff zu bekommen.
Ich finde gerade auch die Magensäurehämmer wirklich da sehr spannend, weil ja viele Hunde mit Sodbrennen diese Magensäurehämmer bekommen. Und wenn man jetzt aber weiß, dass genau diese Magensäurehämmer auch dazu führen können, dass ein Leaky Gut entsteht, dann kommt man da ja in so einen Kreislauf rein.
Das ist ein Teufelskreislauf tatsächlich, und die Magensäurehämmer sollten immer nur kurzfristig gegeben werden. Langfristig ist das immer eine Abwärtsspirale.
Ich glaube, eine der bekanntesten Sachen sind Schmerzmittel. Ne? Da weiß man ja, wenn man das zu lange gibt, dass das eben auch zu Magenblutungen führen kann.
Genau.
Die greifen ja wirklich die Schleimhäute direkt an und schädigen diese. Und da muss man natürlich dann schon vorsichtig sein. Wie sieht es denn aus mit Salicylaten im Pflanzenbereich?
Ja, die Salicylate, also ich sage es mal andersrum, die Acetylsalicylsäure greift die Magenschleimhaut an. Sie führt auch zu Magen- und Darmblutungen, weil sie auch weil sie blutverdünnend wirkt. Die natürlichen Salicylate werden erst in der Leber zur Salicylsäure umgewandelt, greifen deswegen die Schleimhäute nicht an, aber die Dünnflüssigkeit des Blutes wird auch damit erreicht.
Was wären zum Beispiel?
Weidenrinde beispielsweise, Mädesüß sind so die Klassiker.
Was man eben auch erwähnen muss, sind Lebensmittelzusatzstoffe wie Emulgatoren. Diese Emulgatoren finden sich ja auch in der Futtermittelindustrie wieder und die brechen tatsächlich die Tight Junctions direkt auf. Und was auch ein Problem ist, ist BPA. Das ist Bisphenol A. Und das wird oft als innere Schutzschicht bei Konservendosen verwendet. Das schützt zwar die Dose vom Rosten, geht aber auch auf den Inhalt über.
Ja.
Und unsere Konservendosen, habe ich mich auch extra im Vorfeld nochmal erkundigt, sind tatsächlich BPA-frei.
Ja, unbedingt. Das kann ich mir erinnern. Es ist gar nicht so einfach, immer an BPA-freie Dosen zu kommen. Aber es ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir wollen ja, dass den Tieren besser geht mit unserer Ernährung und nicht, dass sie Probleme bekommen.
Was ich gelesen habe, Getreide. Also Getreide ist ja, es ist ja tatsächlich, also ich habe ja eine Tierheilpraxis und natürlich bin ich nicht ein Freund davon, viel Getreide zu füttern. Mhm. Aber was mich jetzt noch einmal bestärkt hat in dieser Getreidefeindlichkeit, ist, dass ich gelesen habe, dass Gluten das Protein Gliadin enthält. Und das wiederum kann die Zonulin-Signalkaskade aktivieren. Zonulin, das hatten wir vorhin mal gehört, das ist einer dieser Botenstoffe, der sagt, hier, ihr Brücken, Tight Junctions, öffnet euch bitte. Mhm. Und wenn ich jetzt Getreide fütter und das enthält Gliadin und das sagt Tight Junctions, öffnet euch bitte, dann habe ich ein Problem.
Mhm.
Ja. Und deswegen muss man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also gerade beim Weizen ist das so. Also man muss schon ein bisschen gucken, dass man eben möglichst nicht viel stärker und Getreide im Futter hat, Aber diese Kohlenhydrate und diese Stärke hat ja auch noch eine andere Komponente, nämlich den Vergärungsalkohol.
ja, die, wir haben oft das Problem, wenn wir die Hunde vom Trockenfutter auf Barfen umstellen, dass die quasi einen kalten Entzug haben, weil diese Kohlenhydrate im Darm auch vergären und dadurch entstehen Fuselalkohole und deswegen sind manche Hunde regelrecht auch süchtig nach diesem Trockenfutter.
Und Alkohol als Lösungsmittel schädigt dann eben auch wieder die Tight Junctions und ist auch für die Schleimhautzellen toxisch.
Ja.
Ne? Und dieser ganze Zucker, der ja nun auch noch aus der Stärke entsteht, der wiederum, darüber freuen sich dann auch die Hefepilze.
Damit züchten wir jetzt Candida albicans und der verdrängt wichtige Darmbakterien und auch er setzt wieder Pilztoxine frei.
Und was für uns Menschen oft so als das Sinnbild der Gesundheit gilt, nämlich die Smoothies, hat eben auch so ein bisschen den Nachteil, dass diese Fructose aus Obst, also einfach Zucker wie Fruchtzucker, fördern einfach eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und auch das kann dann wieder zu Pilzbefall und Entzündung führen. Und das kann einen Leaky Gut direkt auslösen. Mhm. Es ist ja auch so, dass der Hund tatsächlich nicht wie wir Menschen jetzt das Vitamin C aus dem Obst braucht, weil das kann er nämlich selbst herstellen, weil er ja eigentlich gar kein Obstfresser ist. Ja. Also wenn ich ein Stück Banane esse oder wenn ich eine Banane esse, dann kriegt mein Hund auch mal ein Stück davon, aber der kriegt nicht eine ganze.
Ja, eben. Also mein Schäferhund, der mochte Birnen, aber die mussten so richtig reif sein. Und selbst Erdbeeren oder so mal zur Belohnung, wenn die nicht richtig reif hat, dann hat er die wieder ausgespuckt.
Ja, ich würde mit deinem Schäferhund würde ich mich gut verstehen.
Ja, aber jetzt hat man eine Schale gekauft und jetzt schmeiße ich die Hälfte weg, weil die nicht, also Tinker war da schon sehr, sehr wählerisch.
Also es gibt, ich sage immer so, es gibt Nahrung für die Seele und dazu gehören diese süßen Sachen, ne? Und da sind wir wieder beim Thema Stress.
Ja.
Stress nach Möglichkeit vermeiden.
Ja.
Das heißt, natürlich soll der Hund auch verwöhnt werden und der darf auch mal ein bisschen was haben, was nicht ausschließlich gesund ist, wie wir ja auch.
Mhm.
Aber eigentlich sollte man versuchen, darauf zu verzichten.
Mhm.
Und deswegen macht das schon Sinn, die Fütterung möglichst mit gar keinem oder wenig Trockenfutter und Kohlenhydraten zu haben. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn da jetzt auf so einer Packung steht, ohne Getreide, heißt das noch lange nicht ohne Stärke. Na, also kein Getreide ist schon mal gut, wegen Gliadin, aber keine Stärke. Wir haben ja noch die Alkoholproblematik und die Zuckerproblematik. Wenn da drauf steht, kein Getreide, dann sind die Stärkequellen eben Kartoffeln.
Pseudogetreide. Kartoffel gehört ja jetzt nicht zu, aber Buchweizen, Quinoa, Amaranth. Gibt eine ganze Reihe anderer Sämereien, die sehr stärkereich sind. Auch Erbsen, also die Hülsenfrüchte, die als Eiweißträger angeschaut werden, die haben auch 30% Stärke.
Ja, und ich glaube, Kartoffeln und Süßkartoffeln gehören sogar zu Gemüse, sind aber auch sehr stärkehaltig.
Ja, genau.
Aber natürlich machen Gemüsesachen Sinn, weil Ballaststoffe sind ja wichtig in der Nahrung.
Die sind als Probiotika sehr wichtig, ja.
Was sind denn die Ballaststoffe, die wir empfehlen würden?
Gemüse wie unseren Bauerngarten, aber auch die Kräuter, die dann wenig behandelt sind, die sehr viele, sehr faserreich sind, aber auch die sekundären Pflanzenstoffe liefern im 30-Kräutergarten. Flohsamen ist ein guter Ballaststoff, weil er auch aufquellen kann, Wasser bindet, aber auch wieder Wasser abgeben kann und dadurch auch die Kotstruktur besser formt und regulieren kann.
Wir haben Flohsamen, glaube ich, auch in unserem allerneuesten Produkt Magenmild. Ne? Also
ganz
man
genau,
kriegt es ja.
ja
nicht bei uns einzeln, aber im Magenmild ist es enthalten.
Ja.
Es gibt auch Untersuchungen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung tatsächlich nachweislich diesen Zonulinspiegel senken kann. Na, also da sollte man aus vielerlei Gründen beim Hund eben darauf achten, dass er das eben auch ausreichend hat. Aber auch ausreichend, was jetzt in der Natur so nicht vorkommen würde, wäre Lachsöl oder auch ein Hanföl, also diese Omega-3-Öle.
Ja.
Und das hängt ja damit zusammen, dass Wildfleisch von Natur aus mehr Omega-3 hätte und wir das eben diese Omega-6-Fettsäuren ausgleichen müssen,
genau,
weil die nämlich entzündungsfördernd sind.
Genau.
Was haben wir denn noch, was ganz, ganz wichtig ist? Ich meine, gut, wenn man jetzt Durchfall hat, dann ist ja für viele erstmal wichtig, den Durchfall zu stoppen. Macht das Sinn, beim Leaky Gut mit Pektinen zu arbeiten?
Ja, weil die Pektine nicht nur Flüssigkeit binden, sie binden auch sehr viele Giftstoffe und Toxine. Und das ist ja etwas, was dann auch den Darm entlastet und verhindert, dass Toxine durch die Tight Junctions in den Körper reinflutschen.
Und wir haben natürlich vor allen Dingen das Purifikat. Ne? Wir reden ja über das Abbinden von Giftstoffen. Und da fällt mir natürlich unser Zeolit ein.
Genau.
Das hat ja nochmal den Vorteil, dass es von der Struktur her so ist, dass es die Mineralstoffe nicht so abbindet.
Diese poröse Struktur, die der Zeolit hat, die ist so fein, dass sie diese Toxine, die Mykotoxine, die Bakterientoxine binden kann. Sie ist aber so fein, dass Aminosäuren, Nährstoffe, Vitamine nicht gebunden werden.
Ja, und wenn dann diese kleinen Stoffe auch nicht mehr durch die Darmbarriere gehen, dann fördern die auch die Entzündung nicht weiter.
Genau,
die Darmschleimhaut. Also dann können die einfach durch das Rohr, wir sind wieder von vorne, dann können die einfach durch das Rohr den Körper wieder verlassen. Ne? Dann werden die einfach ausgeleitet. Ja. Man sollte das ungefähr mal einen Monat machen und dann mal auch eine Pause machen. Aber das Zeolit ist eben auch immunstimulierend.
Ganz
also es
genau,
hat ja nochmal selber eigene Mineralstoffe auch.
Ja,
ne?
Ja.
Was natürlich ganz, ganz wichtig ist beim Leaky Gut, ist eine Stärkung der Schleimschicht.
Mhm.
Da sind die Aminosäuren, die sind gut, um die Schleimschicht überhaupt aufzubauen.
Aufzubauen, ganz genau.
Und die Aminosäuren ist beim Hund jetzt nicht so eine Wahnsinnsproblematik, wenn er denn jetzt auch mit Fleisch ernährt wird.
Ja.
Dann haben wir natürlich die Aminosäuren normalerweise da. Mhm. Aber man kann ja auch zusätzlich die Schleimhaut schützen und da haben wir ja mehrere Sachen, die man da machen kann.
Ja, also Biotin beispielsweise, aber auch Zink. Zink ist ein ganz wesentlicher Stoff, der an vielen Prozessen auch enzymatisch beteiligt sind. Und Zink hilft sehr gut bei der Regeneration der Schleimhäute.
Ja.
Das haben wir in Silkitaps, aber auch im Cornetar.
Und so ein ganz klassisches altes Hausmittel sind eigentlich Knochenbrühen, ne? Als Schutz jetzt erstmal.
Ja, für die Kollagenbildung. Da ist von den Mineralstoffen, Spurenelementen so viel drin. Also Generationen von Babys sind mit Knochenbrühen großgezogen worden. Und das funktioniert bei Hunden genauso. Und auch im Krankheitsfall ist so eine Fleischbrühe für Mensch wie für Tier eine super Sache.
Ja, ich kenne das so ein bisschen. Es hat sich tatsächlich verändert von früher nach heute. Ja, weil die klassische Empfehlung ist ja, wenn der Hund Durchfall hat, dann machst du dem mal eine schöne Hühnerbrühe.
Ne? Ja.
Und wenn dann Leute zu mir in die Praxis kommen und ich sage, ja, da kochen sie am besten mal Huhn, dann kommt direkt, ja, habe ich schon gemacht. Und wenn ich dann nachfrage und sage,
Hühnerbrust,
haben sie denn Hähnchenschenkel genommen oder haben sie Hähnchenfilet genommen? Dann kriege ich zu 90% zu hören, ja, ich habe Hähnchenfilet genommen.
Ja.
Da meint man es also oft zu gut.
Ja,
aber
ja,
diese Gelatine ist ja in Knochen und Knorpel enthalten. Ja. Das heißt, da muss man wirklich so das klassische komplette Huhn in den Topf stopfen.
Ja.
Oder wenn man das nicht möchte, nimmt man einfach Hähnchenschenkel.
Ja, Schenkel oder das, auch Chicken Wings, wie heißen die?
Diese Flügel, aber da lassen sich sehr viel schlechter das Fleisch wieder rauspulen,
ja,
weil das Fleisch darf ja mitverfüttert werden und das ist bei den Hähnchenschenkeln viel einfacher.
Ja, auch mit der Haut, das ist eben das Wichtige, dass wir sich wirklich an Kollagen, an Gelatin und daran kommen.
Ja, und das beruhigt die Schleimhäute. Ja. Also diese Gelatine ist das, was die Schleimhäute beruhigt. Das Hähnchenfleisch ist ein ganz leicht verdauliches Fleisch, aber es bietet uns jetzt nicht so einen Schleimhautschutz.
Ja, ja.
Ne? Und wer das jetzt nicht machen möchte, also an alle Vegetarier, denen jetzt schon ganz leicht anders wird, wenn wir hier von Knochen, Knorpeln und Haut erzählen, wir haben Knochenbrühen im Programm, die können Sie dann einfach die Dose aufmachen.
Ja.
Ein guter Schleimhautschutz ist natürlich auch nochmal Weihrauch.
Ja.
Hat auch gleichzeitig eine schmerzlindernde Komponente. Und greift aber eben nicht wie die üblichen Schmerzmittel, was wir vorhin hatten, die Schleimhäute an, sondern schützt sie. Wir haben bei den entzündungshemmenden Stoffen neben Weihrauch aber nochmal das Kurkuma-Myrrheöl auch im Programm. Kurkuma selbst wirkt tatsächlich gegen Darmentzündungen, während Weihrauch eher schmerzlindernd, antimikrobiell und ein Schleimhautschutz ist.
Ja, wichtiger Aspekt oder wichtige Ergänzung in der Ernährung sind auch Huminsäuren. Beispielsweise aus Trockenmoor. Wir haben es in Coprostop. Sie haben eine zusammenziehende, also eine astringierende Wirkung. Sie dichten dadurch die Schleimhäute ab, helfen einen feinen Film auf den Schleimhäuten zu bilden und sie sind in der Lage, auch diese Toxine, diese Endotoxine, die von den Bakterien erzeugt werden, abzubinden. Das ist auch ein Grund, wenn Sie erleben, dass Ihr Hund Erde frisst. Und das ist dann meistens eine sehr humose Erde, die auch diese Huminstoffe enthält.
Ja, es ist auch manchmal bei Sodbrennen, ne? Dieses Abbinden schon.
Genau,
ne?
Genau.
Es gibt natürlich Hunde, die jetzt gerade im Frühjahr, wenn jetzt Getreidegräser eben auch kommen, das schmeckt denen einfach auch. Also man muss jetzt nicht jedes Mal denken, oh, mein Hund frisst Gras, da ist bestimmt ein Leaky Gut als ursächlich hinter, sondern das kann auch der Fall sein, aber muss nicht. Ne? Also da sollten schon mehrere Symptome zusammenkommen, bevor man sich da direkt mit einer Kottestung auf Zonulinbesuche begibt.
Wir haben noch einen weiteren wichtigen antibiotischen Stoff, und zwar Oregano, Oreganoöl beispielsweise, aber auch das Kraut vom Oreganum. Ein wunderbares Regulanz im Darm, antimykotisch, aber die erwünschte Darmflora wird davon nicht belastet oder angegriffen. Und Oregano haben wir eben auch im Magenmilch. Also Magenmilch ist wirklich hier ein Produkt, was wir immer wieder einsetzen können. Und was noch sehr wichtig ist, die Zistrose. Die kretische Zistrose hat eine antibiotische Wirkung und hat eben auch eine ganz starke Wirkung gegen den Candida-Pilz.
Wenn man jetzt nichts zu Hause hat und es ist Wochenende, ne, was man ja in jedem Supermarkt kriegt, ist neben den Hähnchenschenkeln, ist natürlich auch Kräuter der Provence.
Ja, oder italienische Kräuter, da ist noch ein höherer Anteil Bohnenkraut immer mit dabei. Das ist so der wichtigste Unterschied. Aber damit, vielleicht haben Sie sowieso im Gewürzschrank stehen, haben Sie immer schon mal so erste Hilfe.
Das ist schon mal, ne, kann man schon mal machen. Mhm. Und was wir ja auch gerne empfehlen, ist ein bisschen Schafskäse dazu, aber den aus den, also richtig aus Schaf, nicht aus Kuhmilch. Ne, ob da jetzt ein bisschen Ziege beißt oder nicht, spielt keine Rolle. Mhm. Aber die Milchsäurebakterien aus der Schafsmilch, die helfen auch, ein bisschen den Darm wieder dahingehend zu unterstützen, die richtige Darmflora aufzubauen.
Ja.
Und was man halt meistens vergisst bei diesen ganzen Maßnahmen, ist, dass man ja, wenn diese ganzen Toxine auch über das Blut und die Leber gehen, dann braucht man eigentlich auch einen Leberschutz. Genau. Also wenn man jetzt wirklich so ein chronisches Geschehen hat oder man weiß sogar, man hat einen undichten Darm, dann den Leberschutz nicht vergessen.
Nicht vergessen. Es geht jetzt nicht darum, eine komplette Entgiftung zu machen, aber immer wieder die Leber mit zu unterstützen, weil die ist gerade auf Hochleistungstour.
Was ist da die beste Leberschutzpflanze?
Das ist die Mariendistel. Da gibt es nichts Besseres. Das akzeptiert inzwischen sogar die Schulmedizin.
Ich glaube, weil sie auch wirklich die Zellen verstärken kann. Ne?
Sie verstärkt die Zellen, sie hilft, dass die Leberzellen sich regenerieren und dass Giftstoffe ausgeschieden werden.
Was wir, also was ich in meiner Praxis manchmal mache, wenn jetzt so Durchfälle da sind, die tatsächlich ganz schwer in den Griff zu kriegen sind, man kann ja auch so Probiotika und alles Mögliche noch geben. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass das ja nicht so diesen Erfolg hat wie bei Menschen, weil einfach die Magensäure des Hundes da sehr viel stärker ist und sehr viel abtötet. Was ich aber gemerkt habe, und das ist tatsächlich ein Produkt aus dem Humanbereich, was es so für Hunde auch nicht gibt. Das ist unglaublich teuer. Das sind so kleine Suspensionen. Und das ist aus, das nennt sich Mutaflor. Wir machen hier mal gerade Werbung für andere Firmen. Mutaflor ist der Stamm eines Soldaten, der nicht wie alle anderen an Durchfall erkrankt ist. Und das zwar schon 1917. Und ein Herr Nissle hat diesen Stamm isoliert. Und deswegen heißen diese Colibakterien nach ihm. Das heißt, das sind lebensfähige Bakterien des Stammes E. coli Nissle 1917. Und das wird oft auch bei Säuglingen genommen. Und da habe ich gemerkt, die können zwar auch nicht wirklich so großartig die Magensäure überstehen, aber es scheint immer noch auszureichen, es erneut anzuregen. Und gerade wenn man da Probleme hat, ist das immer noch mal ein Versuch wert. Ja. Dann kann es einfach noch mal so dieses Zünglein an der Waage sein, zu sagen, wir reißen jetzt dieses ganze Mikrobiom noch mal rum, dass das in die richtige Richtung geht.
Eben so ein Stück sagen, da geht's lang. Und um die Magenpassage, also die Magensäure ein wenig abzumildern, empfiehlt es sich hier immer ein wenig Fett mitzugeben, also Fett oder Öl. Auch der Schafskäse, das hilft, dass diese Bakterien, die sind ja meistens auch verkapselt, dass sie dann besser im Darm ankommen.
Ja, ja. Wir haben Ihnen jetzt eine ganz ewig lange Liste von Futterumstellungen, bis was Sie alles machen können, erzählt. Wenn Sie jetzt nicht sich das Podcast 5-mal anhören wollen mit Stift und Zettel, ja. Rufen Sie einfach bei unserem Beraterteam an. Die helfen Ihnen, die können Ihnen da wirklich gut nochmal Tipps geben, wie man was machen kann oder auch eine Fütterung anpassen oder umstellen. Und wo wir Ihnen weniger helfen können, was wirklich Ihr Part ist, gucken Sie, dass Sie den Stress beim Hund reduzieren. Ne? Also nicht jeder Hund ist für Turniersport geboren.
Ja.
Nicht jeder Hund ist als Begleithund für Büros geboren. Ne?
Ja. Nicht jeder Hund ist für Großfamilien tauglich. Also wir erleben das in der Beratung oft nach Feiertagen, wenn so diese Verwandtenbesuche da waren, dass die Hunde total gestresst sind. Und sie sollten sich auch, ich meine, sie kennen ihren Hund am besten, überlegen, welche Tageszeit, wann gehe ich am besten raus, wann hat er Stress, wann trifft er auf andere Hunde, kommt er damit zurecht oder nicht.
Genau.
Es gibt so viele Stressfaktoren. Beobachten Sie Ihren Hund genau und ja, machen Sie das, was ihm gut tut, wo er sich wohlfühlt.
Ja, Hunde müssen um die 16 Stunden ruhen, das wird oft unterschätzt. Mhm. Und Sie können gerne auch mal über das Thema Aromatherapie nachdenken, um den Hund zu unterstützen.
Ja.
Da haben wir ein eigenes Podcast zu aufgenommen. Das können Sie sich gerne anhören.
Und da gibt es auch ein Webinar zu.
Ja, aber das war jetzt sehr viel zum Thema Darm.
Aber noch längst nicht alles. Aber für heute mal.
Für heute, ne? Auch wir beenden jetzt die stressige Situation des Podcasts.
Nein,
es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.